Liebe Schwestern und Brüder, einen frohen und gesegneten ersten Advent wünsche ich euch. Unser Herr und Heiland Jesus Christus hat sich in diese Welt aufgemacht und tut das auch noch heute. Das ist ein guter Grund, alle Fenstern und Türen aufzumachen, nicht nur wegen der Corona-konformen besseren Belüftung, denn mit Jesus Christus zieht der König dieser Welt ein. Und unsere Aufgabe ist es, ihn würdig zu begrüßen. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Zwei Besonderheiten gibt es in unserem Hörgottesdienst heute. Die erste ist, im kommenden Frühjahr soll ja unser neues Gesangbuch erscheinen. In diesem neuen Gesangbuch werden die Introiten leicht überarbeitet worden sein. Es ändern sich immer nur maximal 1 bis 2 Töne und die Textverteilung verschiebt sich hier und da ein bisschen. Das lässt sich relativ schnell lernen. Außerdem wird vor und nach dem Introitus jeweils eine sogenannte Antiphon gesungen, also quasi ein Kehrvers. Den singen wir am Anfang immer einer vor und alle anderen stimmen dann bei der Wiederholung mit ein. Diese neuen Introiten wollen wir ab diesem Advent im Hörgottesdienst gerne einüben. Das zweite ist, unser Bischof, Bischof Vogt, hat anstelle des Dankbriefs an die Mitarbeiter in unserer Kirche, den er jedes Jahr schreibt, in diesem Jahr eine Hirtenwortpredigt geschrieben, für die er vorschlägt, sie am ersten Advent in möglichst vielen Selk-Gemeinden zu lesen. Bei uns soll dieses Hirtenwort heute am Ende des Hörgottesdienstes sozusagen als Bonustrack zu hören sein. Gott, der Herr, segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Lasst uns singen das Lied Nummer 6, die Strophen 1 bis 3.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir hören diesen Gottesdienst, um uns auf die Ankunft des Sohnes Gottes in unserer Welt einzustellen. Aber unsere Herzen sind oft verschlossen. Vieles dreht sich immer wieder nur um unsere eigenen Wünsche und Belange. Wir tun uns schwer, dem Ruf zu folgen: Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wir müssen uns eingestehen, dass wir Jesus Christus durch unsere innere Einstellung, aber auch durch unser Reden und Handeln oft den Weg zu uns und zu anderen versperrt haben. Darum bekennen wir uns schuldig und bitten: Gott, sei uns Sündern gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, sende deinen Geist, öffne unsere Herzen und erfülle sie mit deiner Liebe, damit wir gute Zeugen deiner Gegenwart werden. Das bitten wir im Namen des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Siehe, dein König kommt zu dir. Kyrie eleison.
Herr, erbarme dich.
Christe eleison.
Christe, erbarme dich.
Kyrie eleison.
Herr, erbarm dich über uns.
Ehre sei Gott in der Höhe.
Allein Gott.
Lasst uns beten. Wir bitten dich, lieber Herr und Gott, reinige unsere Herzen durch die Heimsuchung deiner Gnade, damit dein Sohn, wenn er zu uns kommt, eine bereite Wohnung finde.
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Hört das Evangelium bei Matthäus im 21. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Als sie nahe an Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Lasst uns unseren Glauben bekennen mit Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Kinder, wie viele Tage sind es noch bis Weihnachten? Habt ihr eine Ahnung? Na klar, ihr wisst das. Es sind natürlich noch 24 Tage. Das ist gar nicht mehr so lange. Im Advent, der heute beginnt, geht es ums Warten. Wir warten auf Weihnachten. Wir warten sozusagen darauf, dass Jesus geboren wird. Obwohl Eigentlich ist Jesus ja vor 2000 Jahren geboren worden, aber wir feiern das am 24.12., also in 24 Tagen. Wir warten also eigentlich auf seinen Geburtstag. Also, seid ihr gut im Warten? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ob man gut ist im Warten. Es gibt ja Leute, die sagen, man ist besonders gut im Warten, dann, wenn man ganz ruhig und geduldig ist. Wenn man nicht ständig fragt, wie lange es noch ist. Das fällt mir eher schwer, finde ich. Aber wisst ihr was? Im Advent darf man auch mal ganz ungeduldig sein. Denn es geht bei dem ganzen Warten auf Weihnachten auch darum, dass wir uns schon vorher auf das Weihnachtsfest freuen. Ich finde, auf Weihnachten wartet derjenige am besten, der vor lauter Vorfreude schon ganz hibbelig wird und beinahe platzt. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir freuen uns auf Weihnachten. Du hast deinen Sohn Jesus Christus zu uns auf die Welt geschickt, um uns ganz nahe zu sein. Lass du uns fröhlich und ein bisschen ungeduldig auf das Weihnachtsfest warten in diesem Advent. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute bedenken wir miteinander einen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Sacharja im 9. Kapitel. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Der Herr segne dies Wort an uns allen. Amen. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Liebe Gemeinde, allmählich wird es Zeit, dass wir auf diese Frage eine Antwort bekommen. Unsere Kinder und ihre Familien haben uns in diesem Jahr erstaunlich schnell Antworten auf diese Frage zukommen lassen. Das ist schön. Da können wir mit dem Besorgen der Geschenke schon mal loslegen. Womit wir allerdings nicht gerechnet haben, ist, dass sie postwendend den Spieß umgedreht und zurückgefragt haben, was wir uns denn wünschen. Ja, liebe Gemeinde, was wünsche ich mir zu Weihnachten? Früher wären mir da 1000 Dinge eingefallen, aber irgendwie bin ich mittlerweile eher im Abspeck- oder Wegwerfmodus. Materielles reizt mich immer weniger. Ideelles rückt in den Fokus. Und dieses verrückte Jahr 2020 hat diesen Prozess nochmal ordentlich beschleunigt. Was wünsche ich mir zu Weihnachten? Ich wünsche mir, dass unsere Familie gesund bleibt, dass Corona endlich eingedämmt werden kann, dass wir uns mal wieder richtig in den Arm nehmen können, dass man nicht im großen Bogen an anderen Menschen vorbeiläuft, als seien sie potenzielle Virenschleudern, dass man mal wieder gemütlich mit Freunden zusammensitzen und feiern kann, dass man keine Angst haben muss, die Alten und Vorerkrankten anzustecken. Und Frieden wünsche ich mir. In Syrien, in Afghanistan, in Äthiopien, im Sudan und in unserer Gesellschaft. Dass die Verrückten endlich aufhören, verrückt zu spielen. Dass es keine Terroranschläge mehr gibt. Dass wir uns weiterhin auf gemeinsame Werte verständigen können, die den christlichen Werten möglichst nahe kommen. und dass sich die Despoten und korrupten Machthaber in der Welt nicht immer wieder durchsetzen und ihre Spielchen mit uns treiben können. Und ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam den Klimawandel in den Griff bekommen. Das scheint mir das Wichtigste zu sein. Sonst wird das mit den Fluchtursachen und dem Unfrieden und Terror und den Kriegstreibern immer schlimmer werden, fürchte ich. Und ich wünsche mir, dass noch möglichst viele Menschen von der christlichen Botschaft berührt werden und durch sie mit Vertrauen und Hoffnung und Zuversicht erfüllt werden, sodass Liebe und Vergebungsbereitschaft, Geduld und Rücksichtsnahme wieder wachsen. Das scheint mir noch wichtiger und die Grundvoraussetzung für alles andere zu sein. Aber ich weiß natürlich auch, dass längst nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Die Sehnsucht ist da und sie wird bleiben, bis Gottes neue Welt anbricht in der Ewigkeit. Und dennoch hoffen wir natürlich, dass schon möglichst vieles davon in unseren Tagen sichtbar wird und erlebt werden kann. Unser Bibelwort heute aus dem Buch des Propheten Sacharja spricht auch in solch eine Zeit der Sehnsucht hinein. Sacharja gehört zu den letzten Propheten des Alten Testaments. Er hat in Jerusalem gewirkt, als das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt war und sich im mühsamen und immer wieder stockenden Wiederaufbauprozess befand. Die große Politik wurde woanders gemacht. Einen König hatte man schon längst nicht mehr. Israel bzw. der winzige Haufen Leute, der sich als Gnadenakt des persischen Königs wieder in der zerstörten Stadt Jerusalem ansiedeln durfte, ist danach nie wieder selbstständig gewesen. Aber die Hoffnung war immer da, dass irgendwann noch mal ein König kommt, der das Volk wieder zu alter Größe zurückführt. Und diesen Wunsch hat der Prophet Sacharja dann natürlich noch ordentlich befeuert, als er prophezeite: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Da haben die Menschen sicher aufgehorcht und neue Hoffnung geschöpft. Hatte Gott sie also doch nicht vergessen? Erst zurückgeführt in die alte Heimat durch einen fremden Herrscher, wie sie einst durch einen fremden Herrscher weggeführt worden waren. Und nun sollten sie auch noch wieder einen eigenen König bekommen? Aber was für ein König würde das sein? Und wann würde er kommen? Was da durch Sacharja über ihn angesagt wurde, klang doch recht eigentümlich. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ein König auf einem jungen Packesel, auf einem Arme-Leute-Gefährt. Erstaunlich, dass sich diese Verheißung über Jahrhunderte hinweg ins Gedächtnis des Volksglaubens eingebrannt hat. Als Jesus rund 500 Jahre später mit seinen Jüngern auf einem Esel reitend in Jerusalem einzieht, da steht die Bevölkerung spalier und skandiert: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Die Weissagung des Propheten Sacharja war also immer noch lebendig. Und es war gerade die einfache Bevölkerung Jerusalems, die sofort erkannte, wer da auf dem Esel zu ihnen kommt. Es ist der König, der sich zu den Niedrigen hält, der von Gott gesandte Friedensbringer, der nicht mit Macht und Gewalt regiert, sondern der die Menschen liebt und ihnen dient. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, lässt Gott den Propheten über diesen König weissagen. Ja, die Menschheit wird nicht von oben her durch einen verordneten Frieden gerettet, sondern von unten her. durch Gottes eigenen Sohn, der sich selbst erniedrigt, der Frieden dadurch schafft, dass er sich hingibt, sich aufopfert. Er stellt damit die Weltordnung auf den Kopf. Und nur so kann wirklich Frieden werden, auch unter uns, wo wir bereit sind, auf Gottes Liebe zu vertrauen, statt auf die eigene Rüstungsstärke. Wo wir bereit sind zu vergeben, statt auf Recht und Gerechtigkeit zu pochen. Wo wir bereit sind zu dienen und vielleicht sogar zu leiden, statt herrschen zu wollen und andere unter Druck zu setzen. Schauen wir doch mal hin. Wer sind denn die wahren Helden des Alltags? Es sind doch die, die sich freiwillig drunter geben, die sich das gefallen lassen, dass sie im Augenblick mehr buckeln müssen als andere, damit Menschenleben gerettet werden. Es sind auch die, die sich in Minsk und anderswo lieber ins Gefängnis stecken lassen, als einem verlogenen Diktator die Macht zu überlassen. Es sind die, die in der Politik bis zur Selbstverleugnung auf Diplomatie setzen, statt mit markigen Selbstdarstellungen in Kauf zu nehmen, dass die Lage immer schlimmer wird. Und nicht anders geht es auch in unseren Familien. Frieden wird nur da, wo wir einander unsere Unzulänglichkeiten vergeben und wo wir denen in den Arm oder ins Wort fallen, die die Herrschaft an sich reißen wollen. Und wo wir bereit sind zu Kompromissen, statt unsere moralischen Ansprüche und Erwartungen zum Maßstab zu machen. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde, heißt es über den verheißenen König am Ende unseres Bibelwortes. Ja, wie hat Jesus als der verheißene König den Frieden geboten? Nicht, indem er es befohlen hat, sondern indem er es gelebt hat. Zum Beispiel, indem er sich bei einem verhassten Außenseiter wie dem Zöllner Zachäus selber eingeladen hat und ihn allein dadurch schon umdrehen und für Gott und seine Mitmenschen gewinnen konnte. Oder indem er eine Prostituierte vor dem Übergriff selbsternannter und selbstgerechter Sittenwächter in Schutz nahm, als er ihnen entgegnete, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Oder indem er auch am Sabbat Menschen heilte, wodurch er deutlich machte, dass die Liebe zum Nächsten im Konfliktfall mehr zählt als das Einhalten von religiösen Normen. Jesus hat aber noch viel umfassender Frieden hergestellt, nämlich dadurch, dass er uns mit Gott wieder versöhnt hat, dass er uns wieder freien Zugang zum Himmel verschafft hat. Und eigentlich versetzt uns erst diese Aussicht in die Lage, ihm nachzueifern und in seinem Namen Frieden zu stiften. Auch auf die Gefahr hin, dass wir dabei selber zwischen die Fronten geraten und Verluste hinnehmen müssen. Ja, und was wünsche ich mir zu Weihnachten, liebe Gemeinde? Vielleicht doch vor allem dies, dass Christus auch bei mir einzieht und Frieden macht und mich darüber von Herzen freuen und jauchzen lässt, so dass ich bereit werde, ihm im Friedenstiften nachzufolgen und meinen Mitmenschen zu dienen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander singen das Lied Nummer 1. Thank you. Lasst uns beten. Du Friedenskönig, Jesus Christus, die ganze Welt wartet auf das Ende der Pandemie, auf das Schweigen der Waffen, auf die Versöhnung der Verfeindeten, auf die Gerechtigkeit für die Verachteten, auf die Großzügigkeit der Glücklichen, auf die Heilung der Wunden, auf das Versiegen der Tränen, auf das Ende des Sterbens, auf Trost, auf Liebe, auf Frieden. Die ganze Welt wartet auf dich. Komm, du Friedenskönig, Jesus Christus. Komm, damit die Kranken aufatmen. Komm, damit die Mächtigen weise werden. Komm, damit die Brückenbauerinnen Erfolg haben. Komm, damit die Obdachlosen Schutz finden. Komm, damit die Armen satt werden. Komm, damit die tödliche Gewalt aufhört. Komm, damit unsere Kinder dem Leben trauen. Komm, damit wir wieder singen. Du wirst unsere Tränen in Freude verwandeln. Du sprichst, Friede sei mit euch. Du bringst Heil und Leben. Du Friedenskönig Jesus Christus, die ganze Welt wartet. Komm. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun in diese erste Woche des neuen Kirchenjahres unter der Obhut des Herrn. Er sei euch Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass ihr bewahrt werdet zum ewigen Leben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you. Tröstet, tröstet mein Volk. Hirtenbrief an die Gemeinden der Selg. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Aus Jesaja 40. Liebe Gemeindeglieder, liebe Gäste und Freunde der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Mit diesem Hirtenbrief wende ich mich an euch und Sie, um auszurichten, was Gott seinem Volk und seiner Kirche in schweren und dunklen Zeiten immer wieder hat ausrichten lassen: den Trost und die Zuversicht, die aus seinem Wort fließen.
Unser erstes Enkelkind ist 10 Monate alt. Nachts kommt es immer wieder einmal vor, dass das Kind im Dunkeln aufwacht. Ich stelle mir vor, wie es die Augen öffnet und nichts sieht und nichts hört. Alles, was ihm vertraut ist, scheint verschwunden. Das Kind beginnt zu weinen. Da kommen seine Mutter und sein Vater, öffnen die Tür und schon fällt ein wenig Licht in das Zimmer. Das Kind wird aus dem Bett gehoben und spürt die Nähe der Mutter oder des Vaters, hört ein paar geflüsterte Worte des Trostes und sofort wird es ruhig. Denn die Einsamkeit und das bedrohliche wirkende Dunkel sind aufgehoben in den Worten von Mutter und Vater. In der vor uns liegenden Advents- und Weihnachtszeit mag es uns wie solch einem Kind ergehen. Alles liegt dunkel vor uns. Viele Menschen fürchten in diesen Tagen um ihre wirtschaftliche Existenz. Krankheit wird in Zeiten der Krise doppelt bedrohlich. Für einige unserer Glaubensgeschwister aus dem Iran, aus Afghanistan, Pakistan oder Syrien kommt die Angst hinzu, nicht in unserem Land bleiben zu dürfen. Wir werden uns nicht in großer Runde zum Singen der Advents- und Weihnachtslieder treffen können. Der große Familienbesuch zu Weihnachten fällt wahrscheinlich aus. Und die Einsamkeit könnte in diesen Tagen vermehrt zum Problem werden. Auf welche Weise wir die Weihnachtsgottesdienste erleben werden, ist noch ungewiss. Zudem schwinden die Kräfte in Gesellschaft und Kirche, all dies mit Geduld zu ertragen. Vielerorts machen sich Zorn und Misstrauen gegen die Verantwortungsträger breit. Man möchte wie ein Kind schreien in dunkler Nacht.
Da geht die Tür aus Gottes Wort auf und ein Lichtstrahl fällt in die Dunkelheit und Gott ist es, der uns in seine Arme nimmt und uns leise ins Ohr sagt, ich tröste dich, ich rede freundlich mit dir, deine Knechtschaft hat ein Ende, deine Schuld ist vergeben. Das Wort aus dem Propheten Jesaja, das über diesem Brief steht, wendet sich an das Gottesvolk, das in die Fremde verschleppt, alle Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat verloren hatte. Auch damals gab es die zwei Gruppen, die einen, die sehr schnell mit der Situation sich arrangiert hatten, das Beste aus der misslichen Lage machten und sich rasch eine neue Existenz aufbauten. Und es gab die andere Gruppe, die von Trauer und Zorn erfüllt war. Das erzeugte auch damals große Uneinigkeit.
Für das Volk Israel war die Gefangenschaft Strafe Gottes. Daran hatte der Prophet keinen Zweifel gelassen. Deshalb stellen viele Christinnen und Christen auch heute die Frage nach der geistlichen Deutung der gegenwärtigen Not. Diese Frage erfordert eine zweifache Antwort. Einerseits ist die Viruserkrankung, die die Welt derzeit plagt, ein natürliches Phänomen. Die Naturwissenschaften arbeiten mit Hochdruck und offenbar gutem Erfolg an der Erforschung und Bekämpfung des Virus. Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte geben ihr bestes Wissen und alle Kraft, um den Erkrankten mit ihrer Kunst zu helfen. Andererseits fühlt sich die gegenwärtige Lage tatsächlich wie ein Strafgericht Gottes an und Krankheit ist der Schöpfung nach dem Sündenfall zuzurechnen. Der christliche Glaube bekennt, dass nichts auf dieser Welt geschieht ohne Gottes Zulassen. Beginnt man aber über diese Aussage nachzudenken, stößt man auf die dunkle und verborgene Seite Gottes, die wir nicht verstehen können und die uns in die Verzweiflung führen kann. Dass Gott so viel Krankheit, Elend und alle anderen Plagen der Menschheit scheinbar einfach hingehen lässt, können wir nicht verstehen. Es geht uns damit wie den Israeliten in der Gefangenschaft.
Man hat den Propheten Jesaja den Evangelisten des Alten Testaments genannt, weil er den Trost Gottes durch den Knecht Gottes ankündigt, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, heißt es hier zu Beginn des großen Trostkapitels. Und wenige Kapitel später wird der Gottesknecht angekündigt, von dem es heißt, fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Jesus Christus hat all unser Leid schon am eigenen Leib erfahren und ist deshalb unser Trost in dunkler Nacht. Und so beten wir zu Jesus Christus und vertrauen ihm, als ob es keine Ärzte gäbe. Und nutzen die Kunst der Ärztinnen und Ärzte, als ob es kein Gebet gäbe.
Die derzeitigen Entwicklungen in unserer Gesellschaft und teilweise auch in unserer Kirche lassen sich als einen großen Vertrauensverlust beschreiben. Menschen gehen auf die Straße, weil sie offenbar das Vertrauen verloren haben, dass Politikerinnen und Politiker es bei aller Irrtumsfähigkeit gut meinen. Das Vertrauen in die Möglichkeiten von Forschung und Naturwissenschaft oder die verantwortliche Medien- und Pressearbeit geht bei manchen verloren. In Kirche und Gemeinde droht an einigen Orten das Vertrauen ineinander zu schwinden, dass wir aus verschiedenen Blickwinkeln im Umgang mit der Krise das Richtige tun und der Kirche nicht schaden wollen. Woran könnte das liegen? Vertrauen ist eine Kraft, die sich nach außen wendet. Nicht umsonst sagen wir, dass wir jemandem Vertrauen entgegenbringen. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass unsere Gesellschaft als Ganze am Coronavirus erkrankt ist, also an den Folgen leidet. Wer erkrankt ist, hat häufig nicht mehr die Kraft, auf andere zu achten. Der Blick des Erkrankten ist natürlich ganz auf sich selbst gerichtet. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass die Kraft, Vertrauen entgegenzubringen, schwindet. Vertrauen ist eigentlich ein anderes Wort für Glauben. Und vom Glauben sagen wir, dass er durch den Heiligen Geist geschenkt wird, weil er eine Kraft ist, die wir selbst nicht hervorbringen können. Die geistgewirkte Kraft des Glaubens hält die Kirche und ihre Glieder zusammen. Auch wenn Vertrauen in Institutionen und der Glaube an Gott grundsätzlich zu unterscheiden sind, habe ich den Eindruck, dass das Abnehmen des Glaubens im Land auch mitursächlich für das Abnehmen des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist, was durch die Corona-Krise wie durch eine Lupe verstärkt wird. Die Menschen im Land brauchen den Trost und die Liebe Gottes, damit das Vertrauen wieder wachsen kann. Ja, tröstet, tröstet mein Volk.
In diesem zweiten Teil des Jesaja-Buches wird dem Volk neben dem geistlichen Trost der Vergebung auch die zeitliche Rückkehr in die Heimat angekündigt. Diese Hoffnung ist für die Menschen ebenso wichtig. Wenn wir alle auf verschiedene Weise und unterschiedlich stark an den Folgen der Corona-Krise leiden und auf diese Weise indirekt schon mit erkrankt sind, dann ist es von großer Bedeutung, dass wir diese Zeit auch hinter uns lassen wollen und die Hoffnung darauf nicht verlieren. So wie jemand, der sich ein Bein gebrochen hat, dankbar im Rollstuhl sitzt und die Vorzüge des Fahrens genießt, ist der Wille, wieder laufen zu lernen, von entscheidender Bedeutung. Alle technischen Möglichkeiten, die wir in dieser Zeit dankbar aufgegriffen und für uns entdeckt haben, sind willkommene Hilfsmittel, die uns in dieser schwierigen Zeit das Leben leichter machen. Vieles davon wird uns gewiss auch in Zukunft von Nutzen sein. Dennoch wollen wir wieder gesund werden und bitten Gott darum. für alle Formen der Gemeinschaft, die uns die moderne Kommunikationstechnik zur Verfügung stellt, sind wir sehr dankbar. Aber Leiblichkeit prägt unser Sein. Mit dem Christfest feiern wir ja die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Diese Leiblichkeit schenkt uns Gott mit Leib und Blut seines Sohnes im heiligen Abendmahl. So hoffen wir auch darauf, dass Gott uns neue Gelegenheiten schenkt, einander von Angesicht zu begegnen und leiblich nahe zu sein.
In unseren Gemeinden erlebe ich in diesen Wochen und Monaten viel wertvollen Einsatz und Mühe. Kirchenvorsteherinnen, Kirchenvorsteher und andere Ehrenamtliche gehen an ihre Grenzen, um Gottesdienste zu ermöglichen. Pfarrer, Pastoralreferentinnen, Pfarrvikare, Pastoren im Ehrenamt, Pfarrdiakone und Vikare, Lektorinnen und Lektoren erhalten gemeinsam mit ihren Gemeinden vielerorts das digitale Angebot aufrecht und nehmen voller persönlichem Einsatz die Herausforderungen von Präsenzgottesdiensten unter Corona-Bedingungen an. Sehr viel Schönes und Kreatives haben wir in diesem Jahr erlebt. Auch im Namen der Kirchenleitung und Kollegium der Superintendenten danke ich hierfür sehr. Eine engagierte Arbeitsgruppe zur Bewältigung der Corona-Krise in unserer Kirche hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder mit der Lage beschäftigt und etliche Einzelfragen bearbeitet. Die Entstehung dieses Briefes hat diese Arbeitsgruppe mit begleitet. Herzlichen Dank. Eine weitere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den mittelfristigen Folgen dieser Krise. Auch für Ihre Arbeit danke ich herzlich. Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende. Und dennoch nehme ich aus vielen Gemeinden das Signal wahr, dass die Spendenbereitschaft nicht nachgelassen hat. Die Fülle der Gaben und Opfer an Geldmitteln und Zeit stimmt uns alle sehr dankbar.
Das Kind auf dem Arm seiner Mutter oder seines Vaters braucht wenige Worte, um die Orientierung wiederzugewinnen. Wenn wir in diesem Jahr das Christfest in Sorgen und Ungewissheit verbringen und vieles vermissen, kann uns die Stille wieder helfen, die Stimme Gottes in unserem Ohr flüstern zu hören, ganz nah und unverstellt. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Gottes Zusage steht damit fest. Er ist in aller Not bei uns. Das gilt auch uns. Ihnen und euch persönlich und den Familien und Gemeinden wünsche ich in schwerer Zeit gesegnete Advents- und Weihnachtstage. Zum ersten Advent 2020, Bischof Hans-Jörg Vogt.